Also wir wollen uns mit dem Thema Josef, ein Vorbild auf Jesus Christus, beschäftigen. Der Name des Patriarchen Josef, der Sohn Jakobs, wird im Neuen Testament 8-mal erwähnt. In der Apostelgeschichte finden wir den ausführlichsten Bericht über Josef, und zwar in der Verteidigungsrede des Stephanus vor dem Hohen Rat. Und zwar sagt dort Stephanus: Weil dann aber die Erzväter neidisch auf Josef wurden, verkauften sie ihn nach Ägypten, doch Gott war mit ihm und rettete ihn aus allen seinen Bedrängnissen und verlieh ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem ägyptischen König, der ihn zum Gebieter über Ägypten und über sein ganzes Haus einsetzte. Da kam eine Hungersnot und eine große Drangsal über das ganze Land Ägypten und Kanaan. Und unsere Väter hatten nichts zu essen. Als aber Jakob erfuhr, dass in Ägypten Getreide zu haben sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal hin. Beim zweiten Mal gab sich dann Josef seinen Brüdern zu erkennen. Und Josefs Herkunft wurde dem Pharao bekannt. Josef sandte dann hin und ließ seinen Vater Jakob und seine gesamte Verwandtschaft holen, im Ganzen 75 Seelen. So zog denn Jakob nach Ägypten hinab, wo er starb, und ebenso auch unsere Väter. Die Frage stellt sich, warum erzählt Stephanus so viel aus der Geschichte Israels? Das ist ja nicht das Einzige, das er erzählt. Ich denke, er will damit auf etwas Besonderes aufmerksam machen, nämlich wie Auserwählte Gottes verworfen worden sind. In allen Beispielen, die Stephanus erwähnt, erkennt man das gleiche Prinzip. Und dieses kommt dann in Vers 51 zum Höhepunkt, wo er schließlich ausruft: O ihr Halsstarrigen und an Herz und Ohren Unbeschnittenen, immerfort widerstrebt ihr dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Wie ihre Väter damals Josef verworfen haben, so haben sie jetzt Jesus verworfen. Das war eine kurze Zusammenfassung der Josefsgeschichte und auch eine wichtige Parallele, die aus der gegenüberstellenden Betrachtung von Josef und Jesus ergibt. Wenden wir nun uns dem Alten Testament zu, und zwar der Geburt Josefs. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis Rachel Mutter wurde und ihren ersten Sohn gebar. Da sagte sie: Gott hat meine Schmach hinweggenommen. Darum gab sie ihm den Namen Josef, indem sie sagte: Der Herr möge mir noch einen Sohn hinzufügen. So hat der Name Josef eine Doppelbedeutung. Er nahm hinweg und er fügt hinzu. Und darin können wir eine Parallele zu Jesus sehen. Ist nicht Jesus der Wegnehmer, der unsere Sünde und der Schmach hinwegnimmt? Und ist nicht er derjenige, der jedem, dem die Sünden weggenommen sind, das ewige Leben hinzufügt? Und darum heißt es im Johannesevangelium: Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in alle Ewigkeit nicht umkommen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Beginnen wir nun mit der Geschichte Josefs, wie sie uns im 1. Mose 37 berichtet wird. Und da heißt es, dass er 17 Jahre alt war und eine gute Beziehung zu seinem Vater hatte. Israel hatte aber Josef lieber als alle seine anderen Söhne, weil er ihm in seinem Alter geboren worden war. Und so ließ er ihm ein langes Ärmelkleid machen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, fassten sie einen Hass gegen ihn. und gewannen es nicht über sich, ein freundliches Wort mit ihm zu reden. Warum dieses besondere Kleidungsstück? Jakob gab damit zu erkennen, dass er ihm das Erstgeburtsrecht geben will. Sein erstgeborener Sohn Ruben hatte sich mit Bilha, mit dem Nebenweib Jakobs, vergangen und so sein Erstgeburtsrecht verwirkt. Und Josefs Träume bestätigen die Absicht seines Vaters. Mit aufrichtigem Herzen erzählt Josef seinen Traum. Wir waren gerade damit beschäftigt, Garben draußen auf dem Felde zu binden. Und denkt nur, meine Garbe richtete sich empor und blieb auch aufrecht stehen. Eure Garben aber stellten sich rings im Kreise um sie auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm, du möchtest wohl gern König über uns werden oder gar Herrscher über uns sein. Seitdem hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und dann kam noch ein weiterer Traum hinzu, den er so schildert, hört, ich habe wieder einen Traum gehabt. Denkt nur, die Sonne, der Mond und 11 Sterne verneigten sich vor mir. Als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du da gehabt hast? Meinst du, ich und deine Mutter und deine Brüder sollen kommen und uns vor dir zur Erde verneigen? So wurden denn seine Brüder eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber behielt das Wort im Gedächtnis. Die Brüder hassten Josef, sie wurden eifersüchtig, andere Übersetzungen sagen neidisch, aber sein Vater behielt das Wort seines Lieblingssohnes im Gedächtnis. Im Weiteren wird diese dramatische Geschichte erzählt, wo die Brüder Josefs das Vieh weideten und Jakob diesen zu seinen Brüdern sendet. Du weißt, deine Brüder sind auf der Weide bei Sichem. Komm, ich will dich zu ihnen schicken. Josef antwortete, ich bin bereit. Wunderbar, diese Aussage, ich bin bereit. Da sagte er zu ihm, geh doch hin und sieh zu, wie es deinen Brüdern geht und wie es um das Vieh steht und bringe mir Bescheid. So sandte er ihn denn aus dem Tal von Hebron und Josef kam nach Sichem. Da findet er aber seine Brüder nicht, die waren in der Zwischenzeit weitergezogen. Und schließlich findet er sie in Dothan. Als sie ihn nun von Weitem sahen, machten sie, ehe er noch in ihre Nähe gekommen war, einen Anschlag auf sein Leben und sagten zueinander, da kommt ja der Träumer her, nun wohlan, wir wollen ihn totschlagen und in eine Grube werfen und dann sagen, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Und nun ist es gerade Ruben, der Erstgeborene, der sich für Josef einsetzt und sagt, vergießt kein Blut, werft ihn in die Grube dort in der Steppe, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn nämlich aus ihrer Hand retten und ihn dann wieder zu seinem Vater bringen. Dieser Plan wird zuerst ausgeführt. Aber dann kommt eine Karawane, die Richtung Ägypten geht. Und nun ist es Juda, der sucht, Josef vom sicheren Tod zu retten und vorschlägt, ihn doch lieber zu verkaufen. Seine Brüder gingen auf den Vorschlag ein und Josef wird für 20 Silberstücke an die Ismailiter verkauft. Ruben kann seinen Rettungsplan nicht mehr ausführen und die 10 Brüder ersinnen eine Lüge, um die Tat vor ihrem Vater zu verheimlichen. Hierauf nahmen sie Josefs Rock, schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock in das Blut. Dann ließen sie das lange Ärmelkleid durch einen Boten ihrem Vater überbringen und ihm sagen, dieses haben wir gefunden, sieh doch genau zu, ob es der Rock deines Sohnes ist oder nicht. Wir wollen nun einige Parallelen zu Jesus betrachten. Josef war der geliebte Sohn seines Vaters Jakob. Und ebenso war Jesus der geliebte Sohn seines himmlischen Vaters. Und so heißt es im Markus-Evangelium, wie das die Stimme bei der Taufe Jesus uns verkündet: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Des Weiteren, wie Josef zu seinen Brüdern gesandt wurde, so wurde auch der Sohn Gottes zum Volk Israel gesandt. Und also zu seinen Volksgenossen. Und im Johannesevangelium heißt es: Er kam in das Seine, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn annahmen, verliehen das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Josef wurde von seinen Brüdern gehasst. Sie waren neidisch auf ihn. Und bei Jesus lesen wir das Gleiche, nämlich, dass selbst Pilatus erkannte den wahren Grund, warum sie Jesus überliefert haben. Er sagt nämlich, dass er sich klar darüber geworden war, dass die hohen Priester ihn aus Neid überantwortet hatten. Und so wie bei den Brüdern manche dem Plan innerlich nicht zustimmten, Ruben wollte ja Josef aus der Zisterne retten, so gab es auch unter den Pharisäern welche, die sich für Jesus einsetzten, wie zum Beispiel Nikodemus, der sagt: Verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn zuvor verhört und seine Schuld festgestellt hat? Aber niemand hörte auf Nikodemus und er wurde schnell von den Wortführern mundtot gemacht. Die Brüder Josefs hatten Böses im Sinn. Sie wollten ihn totschlagen und sagten das auch zueinander. Die Führer des jüdischen Volkes haben nichts unversucht gelassen, ein todeswürdiges Vergehen bei Jesus zu finden. Sie fanden dann dieses in der Aussage Jesu, er sei Gottes Sohn. Und als diese Aussage kam, da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte: Er hat Gott gelästert. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr selbst die Gotteslästerung gehört. Was urteilt ihr? Sie gaben die Erklärung ab: Er ist des Todes schuldig. Josef wurde dann in die Grube geworfen und Jesus wurde ins Grab gelegt. Josef kommt aus der Grube wieder heraus und Jesus wird vom Vater auferweckt, so wie das uns dann auch in der Apostelgeschichte bezeugt wird. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Die Brüder wollen nun ihren Mordplan nicht selber ausführen und verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Die Stelle haben wir schon gelesen. Wir wollen ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber nicht selbst Hand an ihn legen. Und die jüdischen Führer bringen Jesus zu Pilatus und wiegeln das Volk auf, sodass es nur mehr eine Forderung gibt und die lautet: Kreuzige ihn. Der unbeliebte, gehasste Bruder bzw. Volksgenosse wird beseitigt und an die Heiden ausgeliefert. Das besondere Kleid, das Josef von seinem Vater erhalten hatte, und gegen das Sklavengewand austauschen musste, ist ein Hinweis auf die Erniedrigung des Sohnes Gottes, wie sie uns im Philipperbrief beschrieben wird. Er entäußerte sich selbst seiner Herrlichkeit, indem er Knechtgestalt annahm ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Wir haben viel von Neid und Hass gehört, und das kann auch für uns eine Lehre sein. Wir finden sehr ernsthafte Warnungen vor Neid. So wird in Galater 5, 19 bis 21 bei den Werken des Fleisches aufgezählt und in eine Reihe mit Unzucht, Götzendienst, Eifersucht und so weiter genannt. Nun sind ja diese Dinge, Neid, Eifersucht, Hass, keine Delikte, die vom bürgerlichen Gesetzbuch geahndet werden. Gott aber sieht die Wurzel allen Übels, und das ist das menschliche Herz, aus dem das Böse kommt. Und deshalb heißt es im Petrusbrief: So legt also alle Bosheit und alle Falschheit, die Heuchelei, den Neid und alle Verleumdungssucht ab. Ich habe jetzt noch hier eine Karte, um zu zeigen, welchen Weg Josef gegangen ist. Das waren also aus dem Tal von Hebron bis Sichem, war nicht so ein Spaziergang von ein paar Kilometern, sondern wenn wir hier Hebron sehen und da Sichem und da oben Dothan, dann war das von Hebron bis Dothan circa 100 Kilometer. Das waren also mehrere Tage, die Josef da unterwegs war. Und dann ist entweder von Norden oder von Osten die Karawane gekommen, und die sind dann den anderen Weg an der Küste entlang bis runter nach Ägypten gegangen. Das war also schon ein recht weiter Weg. Und nun beginnt für Josef ein völlig anderer Lebensabschnitt, nämlich als Sklave in Ägypten. Als aber Josef nach Ägypten gebracht worden war, kaufte ihn Potiphar, ein Ägypter, ein Hofbeamter des Pharaos, der oberste der Leibwächter von den Ismaeliten, die ihn dorthin gebracht hatten. Gott der Herr aber war mit Josef, sodass ihm alles gelang, während er im Hause seines Herrn des Ägypters war. So wurde Josef zum Aufseher über das Hauswesen Potiphars. Und da lesen wir noch was Erfreuliches, und von der Zeit an, wo er ihn zum Aufseher über sein Haus und zum Verwalter seines ganzen Besitzes gemacht hatte, segnete Gott das Haus des Ägypters um Josefs willen, sodass der Segen Gottes auf allem ruhte, was er besaß, im Hause und auf dem Felde. Daher überließ er sein ganzes Besitztum der Verwaltung Josefs. Er selbst kümmerte sich neben ihm um nichts mehr als um seine Mahlzeiten. Josef war aber schön von Gestalt und schön von Angesicht. Dieses Letztere ist der Frau Potiphar besonders aufgefallen, und so legt sie alles dran, ihn zu verführen. Er aber bleibt standhaft und sagt: Er selbst, Potiphar, hat in diesem Hause keine größere Geltung als ich. Nichts hat er mir vorenthalten als dich allein, weil du ja sein Weib bist. Wie sollte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Was für ein wunderbares Zeugnis seines Glaubens. Woher hatte er diesen starken Glauben? Ich kann mir vorstellen, dass Jakob viel Zeit mit seinem Lieblingssohn verbrachte und ihm dabei von dem Gott seines Urgroßvaters Abraham, von dem Gott seines Großvaters Isaak und von seinen eigenen Erlebnissen mit diesem Gott erzählte. So lernte Josef den Gott der Väter kennen und gewann Vertrauen in ihn, da er von den vielen Verheißungen erfahren hat, die auch schon zum Teil in Erfüllung gegangen waren. Die Frau Potiphar, die lässt nicht locker und bedrängt ihn jeden Tag, und schließlich wird sie handgreiflich. Da fasste sie ihn am Gewand mit den Worten: Sei mir zu Willen. Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand, ergriff die Flucht und eilte zum Hause hinaus. Er flieht. Ist das Feigheit? Nein. Er muss schnellstmöglich den Gefahrenbereich verlassen. Was für ein Beispiel an Charakterstärke und Selbstbeherrschung. Und genau das ist das, was uns das Neue Testament empfiehlt. Und deshalb will ich das auch hier als eine Lehre für uns einfügen, nämlich im 1. Korinther 6, 18 heißt es, flieht die Unzucht. Jede andere Sünde, die ein Mensch begeht, bleibt außerhalb seines Leibes. Der Unzüchtige aber sündigt gegen seinen eigenen Leib. Josef wird nun von der Frau Potiphar übel verleumdet und landet im Gefängnis, und zwar im Hochsicherheitstrakt. An den Ort, wo die Gefangenen des Königs in Gewahrsam lagen. Dort saß er nun im Gefängnis, aber Gott der Herr war mit Josef und ließ ihm die Zuneigung aller gewinnen und wandte ihm auch die Gunst des obersten Aufsehers des Gefängnisses zu. Dieser übergab ihm alle Gefangenen, die sich im Gefängnis befanden, dem Josef zur Aufsicht. Und alles, was es dort zu tun gab, hatte dieser zu besorgen. Der oberste Aufseher des Gefängnisses kümmerte sich um gar nichts bei allem, was ihm anvertraut war. Denn Gott, der Herr, war mit ihm. Und Gott ließ alles gelingen, was er sich vornahm. Ist das nicht merkwürdig? Als Josef im Hause Potiphars war, hieß es, Gott, der Herr, war mit Josef und Gott segnete das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und hier lesen wir das Gleiche wieder. Gott, der Herr, war mit Josef auch im Gefängnis. Wenn Gott mit ihm ist, warum lässt er solche Umstände zu? Und warum ergeben sich solche Situationen, dass er zum Sklaven in Ägypten wird und dass er nun sogar ungerechterweise im Gefängnis landet? Ich komme später darauf zurück. Nach einiger Zeit kamen in dieses Gefängnis noch zwei hochstehende Männer aus der unmittelbaren Nähe des Pharaos, der Obermundschenk und der Oberbäcker. Wir kennen die Geschichte mit den Träumen der beiden, die sie Josef erzählten. Sie erfahren die Deutung ihrer Träume und drei Tage später, zum Geburtstag des Pharaos, kommt dann die Erfüllung. Den Obermundschenk setzte er wieder in sein Schenkenamt ein, sodass er dem Pharao wieder den Becher zu reichen hatte. Den Oberbäcker aber ließ er hängen, ganz so wie Josef ihnen die Träume gedeutet hatte. Aber der Obermundschenk dachte nicht mehr an Josef, sondern vergaß ihn. Josef hatte mit dem Mundschenk eine Abmachung, und zwar sollte dieser beim Pharao ein gutes Wort für ihn einlegen, sodass auch Josef aus dem Gefängnis rauskommt. Aber in seiner Freude, das Gefängnis zu verlassen, hat der Mundschenk Josef vergessen. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Und so kam es, dass nach zwei vollen Jahren ein Traumdeuter für den Pharao gesucht wurde. Die beiden Träume des Pharaos von den sieben fetten und den sieben mageren Kühen, von den sieben schönen und den sieben verdorrten Ähren sind uns sicherlich bekannt. Ägyptens Weisen konnten die Träume nicht deuten. Und da erinnert sich der Mundschenk an den hebräischen Sklaven im Gefängnis. Und so lesen wir im 1. Mose 41, da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Man holte ihn in aller Eile aus dem Gefängnis, er musste sich scheren lassen und andere Kleider anziehen und trat dann vor den Pharao. Da sagte der Pharao zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber niemand weiß ihn zu deuten. Nun habe ich von dir sagen hören, du brauchst einen Traum nur zu hören, so könntest du ihn schon deuten. Da antwortete Josef dem Pharao, oh nein, nicht ich, aber Gott wird etwas kundtun, was dem Pharao Segen bringt. Josef bekennt sich vor dem Herrscher Ägyptens klar zu seinem Gott. Und er deutet nicht nur den Traum, sondern gibt ihm auch noch einen Rat. Und er lautet: Und nun möge der Pharao sich nach einem einsichtigen und weisen Manne umsehen, den er über das Land Ägypten setze. Und der Pharao wolle Vorsorge tragen, dass er Aufseher über das Land bestelle und erhebe den fünften Teil des Ertrages vom Land Ägypten während der 7 Jahre des Überflusses. Der Pharao fand diesen Vorschlag gut und hat auch gleich den am besten geeigneten Mann für diese Aufgabe gefunden. Zu Josef aber sagte der Pharao: Weil Gott dir dies alles geoffenbart hat, gibt es keinen, der so einsichtig und weise wäre wie du. Du selber sollst über mein Haus gesetzt sein, und deinen Befehlen soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur den Besitz des Thrones will ich dir voraushaben. Weiter sagte der Pharao zu Josef: Hiermit setze ich dich über das ganze Land Ägypten. Ich bin der Pharao, aber ohne deine Einwilligung soll niemand die Hand oder den Fuß im ganzen Lande Ägypten rühren. Der hebräische Sklave ist zum zweiten Mann im Machtzentrum der damaligen Welt geworden. Nun könnte man ja meinen, dass er sich nach Potiphar und seiner Frau erkundigt, die ihn ins Gefängnis gesteckt haben, denn jetzt hätte er ja die Möglichkeit, sich zu rächen. Nichts dergleichen geschieht. Josef erhält den Namen Zaphenat Panea, das heißt, der das Leben Ernährende, nach anderen heißt es der Ernährer des Landes, des Lebens. Wie auch immer, Josef macht sich auf alle Fälle an die Arbeit. Und hier können wir nun wieder einige Parallelen finden. Josef wurde versucht und er hat diese Versuchung bestanden. Frau Potiphar hat sich wirklich Mühe gegeben, Josef zu verführen. Er ist jedoch standhaft geblieben. In seinem Leben wird von keiner Sünde berichtet, aber er war ein Nachkomme Adams und war nicht sündlos. Jesus hat ein sündloses Leben geführt. Und seine Gegner hätten ja nichts lieber getan, als ihm eine Sünde nachzuweisen, was aber nicht möglich war, denn Jesus sagt selbst im Johannesevangelium: Wer von euch überführt mich wegen einer Sünde? Die Josefs Geschichte lehrt uns, dass Josef zuerst leiden musste. Seine Brüder haben ihm viel Leid zugefügt. Dann Sklave in Ägypten und dann noch unschuldig im Gefängnis. Er musste innerlich reifen, um später ein Herrscher nach dem Modell des Messias zu werden. Er konnte sich beherrschen gegenüber der Frau Potiphar. Er hat die Verleumdung ertragen und nicht an Rache gedacht. Der Mann, der sich selber beherrschen konnte, den setzte Gott später als Herrscher über andere ein. Das ist ein wichtiger Zusammenhang: Selbstbeherrschung und Autorität über andere ausüben. Er, der gelernt hat, zu dienen bei Potiphar und im Gefängnis und demütig zu sein, ist fähig, über andere zu herrschen. Beim Herrn Jesus war es ähnlich. Er ist auch durch Leiden zur Herrlichkeit gekommen. Und so sagt er zu den Emmaus-Jüngern: O ihr Gedankenlosen, wie ist doch euer Herz so träge, um an alles zu glauben, was die Propheten verkündigt haben? Musste denn Christus nicht leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen? Und im Hebräerbrief heißt es in diesem Zusammenhang, dass er an seinem Leiden gehorsam gelernt hat. Und nun möchte ich noch aus Hebräer 2, Vers 8b und 9 lesen. Bisher nehmen wir allerdings noch nicht wahr, dass ihm alles unterworfen ist. Wohl aber sehen wir den, der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt gewesen ist, nämlich Jesus, um seines Todesleidens willen, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmecken. Und im nächsten Vers lesen wir, dass Jesus durch Leiden zur Vollendung gelangt ist. Als nächstes sehen wir, dass nur der Pharao mächtiger war als Josef. Und Jesus spricht ja an vielen Stellen, dass es einen Gott gibt, der größer ist als er. Mein Vater ist größer als ich. Und an einer anderen Stelle heißt es, auch hättet er mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Und zu Maria Magdalena sagt er nach seiner Auferstehung, gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Der Herr Jesus sagt, ich gehe zu meinem Gott. Da kann er ja nicht selbst dieser Gott sein oder auch nur eine Person dieser Gottheit. Josef erhält den Namen Zaphenat Panea, der das Leben Ernährende. Durch seine Weisheit trifft er die nötigen Vorkehrungen, um dann in der Dürreperiode das Volk am Leben zu erhalten. Im Johannesevangelium spricht Jesus davon, ganz besonders im 6. Kapitel, von sich selbst als vom Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind dann doch gestorben. Hier dagegen ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er ewiglich leben. Und zwar ist das Brot, das ich geben werde, mein Fleisch für das Leben der Welt. Auch hier möchte ich noch eine Lehre für uns anfügen. In Josef können wir auch für uns ein Beispiel sehen für ein Gott wohlgefälliges Leben. Unabhängig von äußeren Umständen blieb er unbescholten und moralisch einwandfrei. An seinem Verhalten erkennt man seine Maßstäbe und Wertvorstellungen und auch, dass er immer mit der Gegenwart Gottes gerechnet hat. Das Leben Josefs ist für uns auch Ermutigung, wenn wir in einer scheinbar ausweglosen Situation stehen. Wie es in Römer heißt, wir wissen, dass die Trübsal standhaftes Ausharren wirkt. Das standhafte Ausharren Bewährung, die Bewährung Hoffnung. Die Hoffnung führt nicht zur Enttäuschung, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns verliehen worden ist. Oder im 2. Petrusbrief heißt es eben darum, müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben die Tugend darreichen, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe die allgemeine Liebe. Nun kommt ein neuer Abschnitt im Leben Josefs. 30 Jahre war er alt, als er in den Dienst des Pharaos, des Königs von Ägypten trat. Der Pharao gibt ihm Asenat, die Tochter des Priesters von On zur Frau. Und noch ehe das erste Hungerjahr kam, wurden seine beiden Söhne Manasse und Ephraim geboren. Die Hungersnot breitet sich aus und erreicht das Land Kanaan. Da hatte es sich bereits herumgesprochen, dass in Ägypten Getreide zu haben sei. Und Jakob schickt 10 seiner Söhne hin. Benjamin, der Jüngste, bleibt beim Vater. Als nun die Brüder Josefs zu ihm kamen, verneigten sie sich vor ihm mit dem Angesicht bis zur Erde. Sobald Josef seine Brüder sah, erkannte er sie, gab sich ihnen aber nicht zu erkennen. Da musste Josef an die Träume denken, die er einst in Bezug auf sie geträumt hatte. Josef gibt sich nicht sofort zu erkennen. Warum nicht? Er möchte prüfen, ob sie sich in der Zwischenzeit geändert haben. Und so erkundigt sich dieser hohe ägyptische Beamte nach dem Wohlergehen ihres Vaters und schließlich besteht er darauf, dass sie ihren jüngsten Bruder herbringen. Bis dahin verbleibt Simeon als Geisel. Das bringt sie in gewaltige Not und sie überlegen, warum kommt eine solche Katastrophe über uns? Und in ihren Überlegungen sagten sie aber einen zum anderen: Wahrlich, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Denn wir sahen seine Seelenangst, als er uns anflehte. Aber wir hörten nicht auf ihn. Deshalb ist jetzt dieses Unglück über uns gekommen. Da antwortete ihnen Ruben: Habe ich euch damals nicht gesagt, versündigt euch nicht an dem Knaben, aber ihr wolltet nicht hören. So wird denn jetzt auch sein Blut von uns gefordert. Sie wussten aber nicht, dass Josef sie verstand, denn er verhandelte mit ihnen durch einen Dolmetscher. Josef hörte alles, versteht alles, aber er bleibt hart. Nicht, weil er ein harter Mensch war, der die Rache auskosten wollte, sondern er wollte, dass es keine billige Versöhnung gibt. Deshalb hatte er Zeit. Er wollte, dass es zu einer wirklichen Heilung kommt. Jakob will Benjamin auf keinen Fall hergeben. Er will nicht auch noch den zweiten und letzten Sohn von seiner geliebten Rachel verlieren. Erst als Juda sich bei seinem Vater für Benjamin verbürgt, willigt dieser ein und lässt sie ziehen. Und sie zogen nach Ägypten hinab und traten vor Josef. Seit sie ihn verkauft hatten, sind 22 Jahre vergangen. Josef ist nun 39. Diese Begegnung verläuft äußerst dramatisch und Josef prüft seine Brüder ein zweites Mal. Die Geschichte mit dem silbernen Becher ist sicherlich bekannt, nämlich der, in dessen Sack der Becher gefunden wird, Josefs Sklave sein soll. Der Becher wird bei Benjamin gefunden, aber die Brüder setzen sich für Benjamin ein. Und Josef sieht Gottes Werk an ihren Herzen und erkennt, jetzt ist der Zeitpunkt, sich zu offenbaren. Ich lese aus 1. Mose 44 einen etwas längeren Abschnitt, aber ich finde, man kann das nicht besser wiedergeben, als es in der Bibel beschrieben wird. Und da bietet sich Juda als Austausch für Benjamin an, indem er spricht: Weil nun dein Knecht sich bei meinem Vater für den Knaben verbürgt und gelobt hat, wenn ich ihn dir nicht zurückbringe, so will ich Zeit meines Lebens vor meinem Vater schuldbeladen dastehen. So lass doch jetzt deinen Knecht anstatt des Knaben als Sklaven meines Herrn hierbleiben. Den Knaben aber lass mit seinen Brüdern heimziehen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater zurückkehren, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich könnte den Jammer nicht mit ansehen, den meinen Vater träfe. Da vermochte Josef nicht länger an sich zu halten vor allen, die um ihn her standen, sondern rief aus: Lasst jedermann von mir weg hinausgehen. So war denn niemand zugegen, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Er brach aber in so lautes Weinen aus, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharaos Kunde davon erhielt. Josef sagte aber seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder vermochten aber nicht, ihm zu antworten. So bestürzt standen sie vor ihm. Er aber sprach zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu, und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun, bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass die Hungersnot im Lande ist, und es sind noch 5 Jahre, dass weder Pflüge noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Eilt nun, zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm: Das lässt dir Josef, dein Sohn, sagen. Gott hat mich zum Herrn über Ägypten gesetzt. Komm herab zu mir, säume nicht. Du sollst im Lande Goschen wohnen und nahe bei mir sein. Du und deine Kinder und deine Kindeskinder, dein Kleinvieh, dein Großvieh und alles, was du hast. Ich will dich dort versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst mit deinem Hause und allem, was du hast. Siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass ich leibhaftig mit euch rede. Verkündet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Eilt und bringt meinen Vater hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Halse, und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihrer Brust. Danach redeten seine Brüder mit ihm. So eine ergreifende Geschichte. Juda bietet sich als Sklave an zum Austausch für seinen Bruder Benjamin. Und es ist ganz interessant, diese Verbindung zwischen Juda und Benjamin bleibt auch später in Israel bestehen. Israel wird geteilt in Nord- und Südreich. Und da bleibt die Verbindung Juda und Benjamin bestehen. Aber schon vorher bei der Landverteilung unter Josua erhalten sie ihren Erbbesitz nebeneinander. Ja, es ist ganz interessant, die Grenzlinie verläuft durch Jerusalem. Und so wird diese Stadt als zugehörig zu beiden Stämmen erwähnt. Wir wollen nun wieder die Parallelen sehen. Josef ist Lebensretter für Ägypten. Da brachen die 7 Hungerjahre an, ganz so wie Josef es vorausgesagt hatte. Und es entstand eine Hungersnot in allen Ländern. Aber in Ägypten hatte man Brot. Aus der großen Rettung, die zur Zeit Josefs für das Haus Jakobs, also für Israel, vorbereitet hat, wurde schließlich die allergrößte Rettungsaktion für die ganze Menschheit, wie es im 1. Johannes 1, Vers 2 heißt: Er ist die Versöhnung oder das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unsrigen, sondern für die der ganzen Welt. Und in Johannes 6, 51: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brote isst, so wird er ewiglich leben. Und zwar ist das Brot, das ich zu essen geben werde, mein Fleisch für das Leben der Welt. In beiden Fällen Josef, Jesus, waren die Schuldigen sich dessen, was sie bei ihrer Tat vollbrachten, gar nicht bewusst. Sie folgten dem Drang ihres boshaften, neidischen Herzens. Gleichzeitig, und das ist das unnachahmlich Göttliche, das Ergreifende. Das dem Menschen Unmögliche wurde durch ihre verbrecherische Tat eine große Errettung durch Gott gewirkt. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Essen war zu kräftig, das fordert zu viel Wasser. Ja, also es wurde durch diese nach menschlichen Augen gesehen verbrecherische Tat eine große Errettung durch Gott gewirkt. Josef sowohl als auch Jesus mussten den Weg der Schmach und des Leidens gehen, um Retter und Löser ihrer Brüder, ja der ganzen Welt zu werden. Gott aber hat das dazu verwendet, eine große Rettung herbeizuführen. Und so lesen wir im 2. Korintherbrief, dass von der Weisheit Gottes, dass diese Weisheit hat keiner von den Machthabern dieser Weltzeit erkannt, denn hätten sie sie erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Josef wird zum Lebensretter für Israel und er sagt zu seinen Brüdern, darum hat mich Gott vorausgesandt, um das Fortbestehen eures Geschlechts auf Erden zu sichern und um euch eine große Schar von Erretteten am Leben zu erhalten. Jesus wurde zuerst zum Volk Israel gesandt, wie das ja aus dem Gespräch mit der kananäischen Frau hervorgeht, als er zu ihr sagte, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Des Weiteren sehen wir die große Liebe, die Josef zu seinen Brüdern hatte. Er tröstet sie ja und beruhigt sie und sagt, nun beunruhigt euch aber nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um uns alle am Leben zu erhalten, hat Gott mich euch vorausgesandt. Gott hat es so gefügt und Josef tröstet seine Brüder. Jesus, da sehen wir, dass er auch eine ganz besondere Liebe für die Menschen hatte. Und so betet er für diejenigen, die ihn ans Kreuz gebracht haben, indem er spricht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie die Brüder Josef sich vor ihm verbeugten, so wird im Namen Jesu sich jedes Knie beugen. Und dann sehen wir noch, dass nach der Buße der Brüder ein großer Segen kommt. Und ich denke, dass möglicherweise zur bestimmten Zeit auch ein großer Segen für das leibliche Israel kommen wird. Und ich deute eben diesen Vers im Römerbrief so, Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen, bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden in die Gemeinde Gottes eingegangen sein wird. Und auf diese Weise wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden. Wir könnten uns jetzt noch Gedanken machen über Asenath, was das bedeutet, Josefs Frau, über seine beiden Söhne, die der Vater Jakob adoptiert hat, warum er den Jüngeren über den Älteren gesetzt hat. Aber dadurch, dass Vater Jakob die beiden Söhne adoptiert hat, erhält der Stamm Josef bei der Landverteilung zwei Teile, was ja dem Erstgeborenen zustand. Durch diese Begebenheiten mit Josef in Ägypten ist das alttestamentliche Bundesvolk entstanden. Und durch den Glauben an Jesus entsteht der neue Mensch, wie es ja im Epheserbrief heißt, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Oder Epheser 2, er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien, also Juden und Heiden, einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Stefan hat noch einen interessanten Hinweis gegeben, nämlich wie Josef durch den Verkauf des Getreides dann alles letztendlich in den Besitz des Pharaos bringt, also das Geld, das Vieh, das Land und schließlich auch die Menschen. So wird auch der Herr Jesus nach der Wiederherstellung aller Dinge am Ende das Reich Gott dem Vater übergeben, wie es im Korintherbrief heißt, danach das Ende, wenn er Gott dem Vater das Reich übergibt, sobald er jede andere Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat. Darauf dürfen wir uns freuen und sagen, Amen, komm Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen.